Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zu dieser wirklich sehr besonderen Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch und unerschütterlich, gut gelaunt, trotz allem. Ich freue mich sehr, denn wir haben heute einen sehr prominenten Gast in unserem Programm. Es ist Dr. Matthias Döpfner. Matthias Döpfner ist der Chef des Springer Verlags und der Springer Verlag ist, er wird mich sofort korrigieren, wenn ich was Falsches sage, ist das größte Verlagshaus in Europa. Und Matthias Döpfner, ich glaube, man darf das sagen, ohne jetzt in eine unstatthafte Schmeichelei zu verfallen. Ich glaube, er ist der erfolgreichste Journalist Europas, Deutschland sowieso, aber auch über die Grenzen Europas hinaus. Er hat angefangen als Musikkritiker, er ist studierter Musikwissenschaftler. Er hat auch bei der Weltwoche Rezensionen geschrieben, also katapultartig der Aufstieg. Danach hat sich relativ bald einmal in die Konzernebene begeben, ist dann Chefredaktor geworden und konnte im zarten Alter von, ja, was war er damals, 35, 37 Jahren, den Springer Verlag als CEO übernehmen und hat ihn erfolgreich ins digitale Zeitalter geschäftlich hineingebracht. Und seit kurzem ist, oder seit einiger Zeit ist der Springer Verlag auch in den Vereinigten Staaten von Amerika aktiv. Und das haben eigentlich nur wenige Verleger geschafft, dass sie vielleicht wie ein Rupert Murdoch aus Australien via England in die Vereinigten Staaten gegangen sind. Das ist Matthias Döpfner aus Deutschland gelungen. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren, deshalb bleiben wir beim vertrauten Du. Und Matthias Döpfner ist jetzt hervorgetreten mit einem Buch, mit einem, ich glaube, man darf das sagen, sehr provokativen, aufwühlenden Buch. Es liegt hier vor mir, Der Freiheitshandel, warum Geschäfte mit Diktatoren unsere Demokratie gefährden, ein Plädoyer für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und eine neue handelspolitische Ausrichtung des Westens. Darüber werden wir heute sprechen, sehr gespannt. Das ist natürlich ein Thema, das jetzt alle beschäftigt. Ganz herzlich willkommen, lieber Matthias, hier in der Sendung.
Ich freue mich, Roger.
Schön. Also, du hast dieses Buch geschrieben, du bist ja auch stark beschäftigt, du hast viele Mitarbeiter, du bist auch Unternehmer, nicht einfach nur angestellter CEO. Was hat dich dazu veranlasst, dieses Buch zu schreiben? Was ist dir das Motiv dahinter?
Also, ich liebe die Demokratie und mir sind alle autokratischen Menschen und alle autokratischen Systeme sehr verdächtig. Und konkret fing das an mit der Annexion der Krim im Jahr 2014, dass ich mir überlegt habe, kann das so weitergehen mit unserer Handelspolitik, die dazu führt, dass wir solche Figuren überhaupt erst in die Lage versetzen, das zu tun, indem wir mit ihnen Geschäfte betreiben, die sie immer stärker machen. Funktioniert Wandel durch Handel überhaupt? Mein kritischer Blick auf islamistische Regime und ihr Treiben und mein immer kritischerer Blick auf China und die wachsende Abhängigkeit westlicher Volkswirtschaften, insbesondere Deutschlands, das waren eigentlich so Dinge, die sich über viele Jahre bei mir aufgestaut haben. Da habe ich immer wieder gedacht, ich würde mir das gerne mal von der Seele schreiben. Dann haben mir gute Freunde gesagt, lass es lieber bleiben, damit machst du dir noch mehr Feinde. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, auch weil in dem ersten Exposé, das ich mal jemand geschickt habe, dann drin stand, wenn wir so weitermachen, dann wird Putin irgendwann ganz in der Ukraine einmarschieren. Und das passierte dann und dann rief mich derjenige, dem ich das geschickt habe, an und sagte, du solltest das Buch schreiben. Und da habe ich gesagt, jetzt muss es mal passieren. Und das habe ich dann getan und so auf vielen, vielen Flügen und im Sommerurlaub auf dem Handy dieses Buch geschrieben. Und ich habe es vor allen Dingen geschrieben, weil ich es mal loswerden musste.
Eben der interessante Punkt ist, du trägst das eigentlich schon lange mit dir herum. Das ist nicht einfach eine sozusagen jetzt aus der unmittelbaren Gegenwart heraus geborenes Projekt, sondern das ist schon eine längere Absicht, die dich da bewegt. Warum hast du gezögert, das aufzuschreiben sozusagen? Vielleicht, weil das natürlich eine Kritik ist dann letztlich der ganzen Außenhandelspolitik Deutschlands der letzten Jahre.
Ja, man will ja nicht als Besserwisser irgendwie in Erscheinung treten. Außerdem ist es, das muss man auch ganz klar und einschränkend sagen, für mich aus der Perspektive eines Medienunternehmens leichter zu sagen, man sollte Geschäfte mit Autokratien anders gestalten, als jemand, der vielleicht in einem Chemieunternehmen oder in einem Energiekonzern oder in der Autoindustrie auch von solchen Absatzmärkten abhängig ist. Wir sind davon nicht abhängig, weil wir können als Unternehmen, dessen Rohstoff geistige Freiheit ist, Meinungsfreiheit ist, wir können ja gar nicht in Diktaturen oder in autokratischen Systemen arbeiten, es sei denn, wir würden uns mit den Zensurbestimmungen dort arrangieren und ganz faule Kompromisse schließen. Insofern habe ich schon auch das Bedürfnis, klar zu sagen, ich trete hier nicht als Besserwisser auf, sondern ich trete hier einfach als besorgter Bürger, der sich Gedanken macht, dass das, was wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, so einfach nicht weitergehen kann.
Und was ist das wichtigste Argument in deinem Buch? Was ist das Plädoyer letztlich?
Naja, also vielleicht erstmal ganz kurz zur Ausgangssituation, da komme ich, glaube ich, ganz schnell zum wichtigsten Punkt. Wir haben seit langem eine Demokratiekrise. Seit 17 Jahren wird vom Freedom House festgestellt, dass immer mehr Länder von frei zu teilweise frei, von teilweise frei zu unfrei abgestuft werden. Die sprechen von einer Demokratierezession. Diese Demokratierezession ist jetzt in eine sozusagen beschleunigte Phase getreten, indem wir es mit drei Konfliktherden zu tun haben. Einmal die Invasion Russlands in der Ukraine, dann der Angriff der Hamas auf Israel und die aus meiner Sicht immer wahrscheinlichere Annexion von Taiwan durch China. Das sind die drei großen Konflikte, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, auf den zweiten Blick total miteinander verwoben sind. Es geht hier um eine übergeordnete Zielsetzung und die Zielsetzung ist, die offene Gesellschaft, die demokratische Gesellschaftsordnung zu schwächen, vor allen Dingen die Vereinigten Staaten von Amerika zu schwächen und hier ganz konkret auch eine Entkoppelung, eine Entfremdung zwischen Europa und Amerika zu befördern. Darum geht's. Und wenn man sich das anguckt und sagt, wie wird das in den nächsten 10, 20 Jahren weiterlaufen, dann sieht es für die Demokratie, für die Gesellschaftsordnung, die ich liebe, für die Freiheiten, die ich jeden Tag genieße, du ja auch mit all dem, was du sagst und schreibst, wird es mir ein bisschen unheimlich. Mhm. Und wenn ich dann noch ein bisschen genauer gucke, glaube ich, es ist immer klug, dem Strom des Geldes zu folgen. Das hat mit Handelspolitik zu tun. Und die Handelspolitik, die wir seit Jahrzehnten betreiben, basiert auf der Illusion, dass Wandel durch Handel eintritt. Das wird seit 30 Jahren gepredigt. Ich habe das selbst mit Helmut Kohl erlebt, als er nach China fuhr, vor ziemlich genau 30 Jahren. Da glaubten alle, wir müssen nur genug Handel treiben und dann wird alles freier, offener, besser. Und das wird auch mit Russland so sein. Deswegen haben wir diese abhängige Energiepolitik in Deutschland mit Russland zugelassen. Und wir stellen überall fest, Wandel durch Handel findet statt, aber die Autokratien werden immer autokratischer. Und deswegen, jetzt komme ich zum Punkt, müssen wir mit diesen Autokratien an den Verhandlungstisch. Wenn aber Deutschland alleine versucht, einen Termin zu kriegen, dann wird da in Peking noch nicht mal der Konferenzraum freigeräumt. Wenn die EU das alleine versucht, wird es auch nicht reichen. Selbst wenn Amerika, die größte Volkswirtschaft der Welt, das alleine versucht, wird es nicht gelingen, weil der Verhandlungshebel nicht groß genug ist. Wenn sich aber 70% des weltweiten Bruttosozialprodukts zusammenschließen würden und zu sagen, es gibt bestimmte Kriterien und das, was wir bei euch dürfen, dürft ihr auch bei uns, aber nicht mehr. Und es gibt Regeln, die gelten für uns alle. Und wenn ihr euch an die Regeln haltet, dann können wir alle zollfrei Handel treiben. Wenn sich jemand nicht an die Regeln hält, kann er immer noch Handel treiben, aber dann bitte mit Zöllen. Dann, glaube ich, würde die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich Wandel durch Handel entsteht, größer sein. Mhm. Vor allen Dingen aber würden demokratische Volkswirtschaften gestärkt. Ich habe das Gefühl, was wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, ist reiner Masochismus.
Um das Argument zu verstehen, was ist das Plädoyer, was ist die Gegenmaßnahme? Ist das Buch ein Aufruf zum Handelskrieg? Ist es eine Art Loskoppelung, sozusagen eine Boykottpolitik? Nein. Was ist, worauf läuft das hinaus?
Ich versuche es zu erklären, denn in der Tat, das Buch erschöpft sich nicht in der Kritik der Umstände, sondern es geht das große Risiko, einen Vorschlag zu machen, wie man es anders machen könnte. Und dieser Vorschlag basiert eben gerade nicht auf Verboten, sondern auf Anreizen. Und das Ziel ist nicht Handelskrieg, sondern die Vermeidung von Handelskrieg. Und das Ziel ist nicht eine bipolare Weltordnung, sondern eine möglichst vielfältige, aber doch mit einem starken Kraftzentrum, das demokratische Volkswirtschaften stärkt. Und konkret bedeutet das, dass ich vorschlage, dass die Welthandelsorganisation abgeschafft werden muss. Die WTO ist ein dysfunktionaler Koloss, der schon seit vielen Jahren nicht mehr funktioniert. Und die WTO hat in den letzten Jahrzehnten vor allen Dingen eines erreicht, nicht Demokratien zu stärken und allen voran China. Als China Vollmitglied der WTO wurde, hat China 3,8% des Weltbruttosozialproduktes erwirtschaftet. Zuletzt waren es mehr als 18%. Im gleichen Zeitraum ist Amerika von 32% auf 24% zurückgefallen und Europa ebenfalls stark zurückgefallen. Wer von dieser Politik profitiert hat, ist klar, vor allen Dingen China und andere Autokratien. Warum? Weil es China gelungen ist, in der WTO immer noch als Entwicklungsland eingestuft zu werden. Und als Entwicklungsland hat man unheimlich viele Vorteile. Man muss sich an ganz viele Regeln nicht halten. Man muss ganz viele, kann ganz viele Ausnahmen für sich in Anspruch nehmen. Das hat zu dieser Imbalance geführt. Also die WTO ist am Ende. Die muss sozusagen ihre Tätigkeit einstellen. Und dann brauchen wir ein minimalistisches Handelsbündnis, das viel stärker der Philosophie des GATT, dieser alten 1947 gegründeten
General Agreement on Tariff and Trades.
Genau so
ist es. Trade and Tariffs.
Und das hat über viele Jahrzehnte eigentlich ziemlich gut funktioniert, hat übrigens Volkswirtschaften der offenen Gesellschaften gestärkt. Dahin müssen wir wieder zurück, aber konkret basierend auf der Idee, dass jeder der Basiskriterien, und wichtig ist hier wirklich Basiskriterien, der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte und der CO2-Emissionen erfüllt, kann zollfreien Handel treiben. Warum überhaupt CO2-Emissionen? Es kann nicht angehen, dass wir zulassen, dass China 32% des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortet, sich an keine Regel hält, an keinem Klimaabkommen teilnimmt. Und wir sind hier in Europa die Klimastreber, obwohl Europa nur 7% ausstößt und der weltweite Luftverkehr nur 2%. Der gesparte Ferienflug nach Mallorca wird die Klimaprobleme nicht lösen. Deswegen ist auch das ein Element. Aber basierend auf diesen drei Basiskriterien können diejenigen zollfrei miteinander Handel treiben und mit den anderen, die diese Kriterien nicht erfüllen, immer noch Handel treiben. Aber dann werden eben Zölle erhoben und zwar von allen Mitgliedern gleich. Und das verschiebt die Verhandlungsgewichte. Also im Grunde, man könnte es auch anders formulieren, ist mein Buch sehr stark getrieben von der Idee, dass Handelspolitik nicht mehr der alten Idee von the purpose of business is business, Milton Friedman folgt. Das ist alles ganz unpolitisch, sondern dass wir erkennen, Handelspolitik ist Interessenpolitik, Handelspolitik ist Geopolitik und Handelspolitik spielt eine Rolle im weltweiten Machtkampf der Systeme. Wenn man diese Frage Präsident Xi stellen würde, ist die chinesische Handelspolitik auch Geopolitik, auch Machtpolitik? Ich glaube, der würde die Frage gar nicht verstehen. Mhm. Natürlich ist es das. Mhm. Warum sollen wir es immer noch naiv anders betreiben zum Wohle anderer? Wir müssen hier auch an unsere eigenen Interessen denken und deswegen Kräfte bündeln.
Was würde das ganz konkret bedeuten heute jetzt beispielsweise für Deutschland, wenn man dieses Programm umsetzte? Was wäre anders, wenn du jetzt sozusagen Bundeskanzler oder Handelsminister wärst? Was wäre dann für Deutschland nicht mehr möglich, was jetzt möglich ist?
Für Deutschland wäre viel mehr möglich, als jetzt möglich ist, weil sich Deutschland bei diesem Konzept in einen Verbund begeben würde aus Kräften, die mindestens aus den Vereinigten Staaten und aus Europa, aber möglichst natürlich auch aus vielen anderen Demokratien, Japan, Kanada, Australien, große Teile Südamerikas, Teile Afrikas und vor allen Dingen Indien bestehen würden und Brasilien. Wir können diese Weltordnung BRIC versus Europa oder BRIC versus Amerika oder versus Europa und Amerika, das dürfen wir nicht zulassen. Und durch diese Bündelung der Kräfte glaube ich, dass Deutschland viel mehr durchsetzen würde, zum Beispiel seine Autoindustrie beschützen würde. Die Frage, die sich im Moment stellt, ist doch nicht, ob sich Deutschland von China abkoppelt. Das ist doch eine Frage, die überhaupt gar nicht realistisch ist, sondern die Frage, die die deutsche Autoindustrie im Moment viel mehr beschäftigt, ist, wann koppelt sich eigentlich die chinesische Regierung von der deutschen Autoindustrie ab. Und da gibt es schon Vorboten. 100.000 BYD-Einheiten hochsubventioniert sind an den größten deutschen Autovermieter verkauft worden. Das wären früher Aufträge für VW, BMW und Mercedes gewesen. Also man könnte zum Beispiel durch ein solches Handelsbündnis wieder Verhandlungsmacht gegenüber China erreichen, um zu sagen, also wir machen hier gleiche Regeln. Nochmal, das, was ihr dürft, dürfen wir bei euch. Vielleicht nochmal ein ganz kurzer Exkurs in die Geschichte des Freihandels. Was ich will, ist nicht das Beenden von Freihandel, sondern ich will Freihandel wieder ermöglichen. Denn das, was wir im Moment haben, ist kein Freihandel. Die zwei großen Architekten des Freihandels, Adam Smith und Montesquieu. Adam Smith hat gesagt, mehr Wohlstand für die Nationen und mehr Sicherheit und Frieden entsteht dann, wenn nationale Sicherheit und Freihandel in der Balance sind, wobei nationale Sicherheit immer über dem Handel steht. Erste Bedingung. Zweite Bedingung von Montesquieu, Freihandel wird nur dann Wohlstand, Sicherheit und Frieden bringen, wenn symmetrische Abhängigkeit entsteht. Das war seine Grundthese, symmetrische Abhängigkeit. Wenn zwei Länder symmetrisch voneinander abhängig sind, werden sie keinen Krieg führen und werden sie friedlich an ihrem gemeinsamen Wohlstand arbeiten. Beide Bedingungen sind im Moment nicht erfüllt. Es ist eine komplette Abhängigkeit. Mhm. Unsere Handelsbeziehung zu Russland ist einseitige Abhängigkeit. Unsere Handelsbeziehung zu China ist vollkommene einseitige Abhängigkeit. Und so kann man es durchdeklinieren. Das müssen wir beenden und wir müssen wieder Symmetrie und eine Balance of Power herstellen.
Du sprichst in deinem Buch von vom Freiheitshandel, Freiheitshandel anstelle von Freihandel, also sozusagen eine Weiterentwicklung des Freihandels zum Freiheitshandel. Und dies auf der Grundlage.
Übrigens auch mit der Unternuance, dass darin mitschwingt, dass man Freiheit nicht verhandeln sollte. Mhm. Also man kann so viel Freihandel, vermeintlichen Freihandel treiben, bis man die Freiheit los ist.
Es ist ein Plädoyer im Grunde für eine sogenannte wertebasierte Außenhandelspolitik.
Und regelbasierte
Außenhandelspolitik,
vor allen Dingen.
Genau. Mhm. Und du sprichst da auch von einer Art Club oder von einer Freihandels- oder Freiheitshandelsallianz.
Ja.
Und wie stellst du dir vor, nach welchen Kriterien wählt man das aus? Nehmen wir ein Beispiel, nehmen wir den Staat Kongo, die Demokratische Republik Kongo, die vermutlich nicht sonderlich demokratisch ist, vielleicht eine Republik auch nicht, aber ein riesiges Rohstofflager, Kobalt, Kupfer und so weiter, die ganze Weltwirtschaft hängt ja sozusagen an diesem Kongo dran. Würde jetzt beispielsweise so ein Kongo dazugehören, wo man vermutlich argumentieren kann, welches Land ist jetzt unfreiheitlicher, ist das jetzt China oder ist das der Kongo? Es gibt viele weitere solche Staaten. Wie würdest du dir vorstellen, wo könnten Kriterien sein?
Also beim Kongo ist es so wie in der Bundesrepublik in der DDR. Es gibt ja die Republik Kongo, die ist so ein bisschen demokratisch. Und dann gibt es die Demokratische Republik Kongo, die ist überhaupt nicht demokratisch. Und insofern ist natürlich die Demokratische Republik Kongo ein klares Beispiel für, die müssten erstmal noch Tarife bezahlen. Da ist aber, wie du völlig richtig sagst, das Problem natürlich ein anderes. Wir brauchen ihre Rohstoffe. Das Problem beschränkt sich aber nicht nur auf den Kongo. Da können wir China nehmen. 90% der in Amerika verschriebenen Antibiotika basieren heute auf Komponenten, die nur in China hergestellt werden. Die Rohstoffe zum ganz großen Teil liegen heute in Afrika, in Ländern, die diese Kriterien im ersten Schritt nicht erfüllen würden. Das heißt, diese Verstrickung, diese Abhängigkeiten sind jetzt schon so weit fortgeschritten, dass man sagen kann, gut, dann brauchen wir gar nicht mehr damit anzufangen. Es ist nur auch klar, wenn wir nichts tun, wo die Sache endet. Es wird eines Tages China die Regeln bestimmen, dort, wo diese Abhängigkeiten nicht reduziert worden sind. Und das deutet sich doch schon an. Die Tatsache, dass sich der CEO von Mercedes damals entschuldigen musste, zweimal bei der chinesischen Regierung, weil eines von tausenden Anzeigenmotiven der Firma ein Motiv verwendete, das den Dalai Lama zitierte, mit einem ganz harmlosen Zitat, irgendwie Innovation bedeutet, die Dinge von verschiedenen Seiten zu betrachten. Da musste sich der CEO zweimal entschuldigen, weil die schiere Tatsache, dass der Dalai Lama vorkam, den Chinesen nicht passte. Das ist ein Vorbote, was passieren wird. Wer also so naiv ist zu glauben, dass man handelspolitische Abhängigkeiten, wirtschaftliche Abhängigkeiten hinnehmen kann, ohne dass es irgendwann politische Folgen hat, der möge bitte nach Afrika gucken. Der möge bitte nach Russland gucken. Der möge bitte in den Mittleren Osten gucken. Und der kann jetzt schon nach China gucken. Und deswegen glaube ich, es hilft nur, die Bündelung der Interessen, damit mehr Verhandlungsmacht, wenn man so will, und damit eine größere Wahrscheinlichkeit, dass wir in Zukunft doch auch noch aus dem Kongo Rohstoffe werden beziehen können.
Aber man wird nicht darum herumkommen, ein Entscheidungsverfahren zu entwickeln, sozusagen eine Triage zu machen. Das sind die Guten, das sind die Bösen, die gehören zum Club, die gehören nicht zum Club. Und da ist einfach die Frage, nach welchen Kriterien und vor allem, wer das am Schluss dann eigentlich entscheiden kann.
Also das auf jeden Fall nicht ich. Das steht fest und deswegen maße ich mir auch nicht an, jetzt hier sozusagen schon das genaue Modell gefunden zu haben. Da gibt es ja Experten, die sich von morgens bis abends damit beschäftigen. Aber es hat ja auch immer wieder internationale Institutionen gegeben, Organisationen gegeben. Ob das jetzt tatsächlich Watchdogs sind, wie Freedom House, die zum Beispiel Demokratiestatus weltweit in allen Ländern dieser Welt nach sehr nachvollziehbaren, transparenten Kriterien überprüfen. Oder ob das Menschenrechtsorganisationen sind, die diese Kriterien überprüfen. Es müssten internationale Autoritäten sein, die von den Mitgliedern quasi gewählt und dafür beauftragt sind. Und es muss ein sehr transparentes System sein, nachdem diese Kriterien betrachtet und überprüft werden. Das ist ja nicht nur ein Kriterium für den Beitritt, sondern es kann ja auch ein Kriterium sein, wenn das eben über eine bestimmte Zeit nicht mehr erfüllt wird, massiv unterlaufen wird, dass es dann vielleicht dazu führt, dass man sagt, jetzt kannst du von diesem zollfreien Handel eben nicht mehr profitieren. Aber das müssten solche Institutionen sein. Mir ist nur wichtig, um auch da ein Missverständnis zu vermeiden, es müssen sehr basale Kriterien sein. Ich will nicht nur das Ganze mit Norwegen und der Schweiz machen, das wird nicht reichen. Also in meinem Konzept sind auf jeden Fall nicht perfekte Demokratien wie Indien oder wie Brasilien unbedingt dabei. Und man kann auch nicht sagen, weil mir bestimmte Entwicklungen jetzt in Polen in der jüngsten Vergangenheit nicht mehr gepasst haben, fliegen die sofort raus. Wenn aber in Polen der Rechtsstaat komplett unterhöhlt und quasi abgeschafft worden wäre, dann wäre das vielleicht auch eine Veränderung.
Also wie groß schätzt du die Gefahr ein, dass dieses Konzept ein Konzept auch der westlichen Selbstüberschätzung werden könnte? Dass der Westen, der sich da noch einmal aufschwingt, gewissermaßen die Regeln diktieren zu wollen, plötzlich Schiffbruch erleidet und sich selber isoliert, also weil er letztlich gar nicht, weil er sich das gar nicht erlauben kann. Vielleicht die Amerikaner, die können sich noch ein bisschen abkoppeln, wenn da gewisse nicht mitmachen wollen. Europa ist ja da eher etwas auf dünnem Eis unterwegs.
Also wenn du genau in dem Buch schaust, wirst du den Begriff der Westen von mir nie finden. Der kommt da zwar ein paar Mal vor aus den Mündern anderer, aber für mich ist der Westen als Begriff in diesem Zusammenhang überhaupt nicht tauglich, weil er weder als geografischer Begriff taugt. Also jedenfalls Lieblingsmitglieder wie Japan oder große, wichtige Mitglieder wie Indien sind nach meinem geografischen Verständnis nicht der Westen. Aber selbst auch als geistiger Begriff ist er für mich nur bedingt tauglich, weil er für mich auch so in die Vergangenheit und in den Kalten Krieg weist. Mir geht es eigentlich darum, freie und offene Gesellschaften, Demokratien. Und da kann man natürlich jetzt sagen, da wird es ja grundsätzlich, diese Diskussion führe ich immer wieder, wieso glauben wir denn, dass die Demokratie das beste System ist? China ist doch ohne Demokratie viel effizienter und die Leute sind angeblich auch noch viel zufriedener. Da sage ich halt, klar, die können auch nicht sagen, wie unzufrieden sie sind, sonst sind sie nämlich am nächsten Tag im Gefängnis oder von der Todesstrafe bedroht. Also da mache ich schon einen Unterschied und da bin ich sehr gegen kulturellen Relativismus. Ich glaube, dass die freie, die offene Gesellschaft besser ist. Aber das ist keine westliche Selbstüberschätzung, sondern ich glaube, das ist einfach eine Chance, an der möglichst große Teile der Welt profitieren. Und am Ende hat das, glaube ich, für ein afrikanisches Land, für ein südamerikanisches Land und für ein asiatisches Land genau die gleiche Attraktivität, weil am Ende geht es um Freiheit und Wohlstand und Wachstum. Darum geht's.
Also wenn ich dein Argument richtig verstehe, dann ist das weniger eine Art von aggressivem nach außen drücken einer bestimmten, eben sogenannten westlichen Agenda, sondern du zielst darauf ab, dass die sogenannten, ja, die demokratischen Staaten, die westlichen Staaten im weitesten Sinne, dass die eigentlich ihr Gewicht, ihr spezifisches Gewicht in dieser ganzen Handelssituation viel stärker zusammenlegen und zur Geltung bringen, als das heute der Fall ist.
Ja, und vor allen Dingen wirklich ganz wichtig, es ist eine Einladung. Jeder ist eingeladen. Morgen kann Russland oder China sofort Teil dieser Handelsallianz werden. Und es ist eine Einladung, die basiert auf Anreiz und nicht auf Verboten. Wir verbieten niemandem irgendetwas. Jeder kann tun und lassen, was er will. Aber wenn man einen Vorteil haben will, nämlich den Vorteil des zollfreien Handels, der ein unglaublicher Stimulus ist, dann muss man diese Basiskriterien erfüllen. Und das ist, glaube ich, schon ein ganz anderer Ansatz, als zum Beispiel jetzt zu sagen, wie es die EU macht, hilflos oder auch die Amerikaner, jetzt weil da irgendwelche E-Autos in China produziert werden, die leider zu gut und zu billig sind, machen wir da mal spezielle Zölle, damit es irgendwie unattraktiver wird, die zu kaufen. Das sind doch hilflose Maßnahmen, das ist doch Flickschusterei. Und wir sehen auch, dass Sanktionen kaum wirken, weil sie ständig umgangen werden. Subventionen sind nicht das richtige Mittel. Also im Grunde, ich bin gegen Subventionen und gegen Sanktionen und ich bin gegen einzelne Individualtarife. Ich bin für eine Ordnung, die auf diesem Anreiz basiert, wo man sagt, jeder, der diese Basiskriterien erfüllt, hat einen großen Vorteil. Und meine Hoffnung, und ich weiß, das ist ein Projekt von sicher mindestens 25 Jahren, das geht nicht von heute auf morgen, aber meine Hoffnung ist, dass am Ende doch mehr und mehr Länder und Regierungen dann sagen, vielleicht für etwas mehr Freiheit gibt es sehr viel mehr Wohlstand und damit auch Systemstabilität. Ja.
Wie beurteilst du in diesem Zusammenhang das Beispiel Indien? Du hast vorhin schon angesprochen, Indien ist jetzt gerade in diesem Ukraine-Krieg eigentlich ein umschwärmtes Land. Man hat ja versucht, die Inder eigentlich auf die Seite des sogenannten Westens zu ziehen. Die haben aber da nicht mitgemacht. Man hat sie da nicht, sie haben sich nicht losgesagt von Russland und von China. Ja. Und Könnte man jetzt Indien nicht als Beispiel dafür interpretieren, dass diese Strategie bei Ländern wie eben Indien, früheren Kolonien, eben doch als eine Art nicht mehr Kanonenboot-Kolonialismus, aber als eine Art Wertekolonialismus empfunden, wie quasi jetzt wollen uns die Europäer und die Amerikaner auch noch diktieren, wie wir Handel treiben sollen. Da wenden wir uns doch lieber den Chinesen und den Russen zu, was ja eigentlich absurd ist in der Optik der sogenannten freien Welt, dass man es jetzt eigentlich geschafft hat, dass wir diese BRICS-Staaten überhaupt haben und Indien wäre ja eigentlich ein führender Staat. Wie beurteilst du dieses Beispiel Indien in dieser
Geometrie? Also du hast die Frage im Konjunktiv gestellt, könnte es passieren, dass, und da kann man nur sagen, ja, es könnte passieren, wenn man es schlecht anstellt. Mhm. Und Indien ist wirklich ein wunderbares Beispiel, denn Indien ist die nach Menschen größte Demokratie der Welt und ein Land, das unglaublich viel Potenzial hat. Ein Land, das sich bisher in einer Art Neutralität irgendwo zwischen den Kräften mit den Amerikanern, mit den Russen, sicherheits- und verteidigungspolitisch, mit den Chinesen, durchaus auch handelspolitisch, getrieben von tiefer Aversion gegenüber den Chinesen, historisch begründeter Aversion, irgendwo sich zwischen den Welten bewegt. Wenn es gelingt, dass China sozusagen Indien überzeugt, dass eine bündnisartige, geschlossene Allianz zwischen diesen beiden Blöcken für Indien der bessere Weg ist, dann hat der Rest der Welt, dann haben die demokratischen Volkswirtschaften ein großes Problem. Deswegen müssen wir Indien gewinnen. Indien ist in einer Entwicklung, wo jeder sagen würde, naja, also eine vorbildliche Demokratie ist es nicht gerade, wenn wir auf Medienfreiheit, wenn wir auf Korruption und andere Dinge schauen, Staatsinterventionismus, da gibt es vieles, was nicht schön ist. Aber Indien ist eine Demokratie. Und die nicht perfekte Demokratie zu gewinnen für dieses Konzept, weil es für sie vorteilhaft ist, das ist das Gegenteil von Kolonialismus, das ist das Gegenteil von Besserwisserei, das ist das Gegenteil von Zwang, von Druck, von Konfrontation. Mhm. Es ist eine Einladung. Und ich glaube, dass die Inder schlau genug wären, zu sagen, da ist uns dieses Modell lieber als eine Abhängigkeit von China.
Verführung, Einladung oder aber empfunden als Erpressung. Wie müsste man sicherstellen, dass es nicht als Erpressung empfunden wird? Und das ist mein Eindruck etwas, wenn ich da auf die internationale Szene schaue, jetzt auch durch die ganze Politik, die Zuspitzung in der Ukraine, dass es doch eine Tatsache ist, dass China und Russland heute scheinbar mehr Länder auf ihrer Seite oder zumindest bereitwillig so auf einem Zwischenkurs haben. Es ist nicht so, dass vielleicht eigentlich die ganze Welt den Amerikanern zugeheilt wird.
Aber vielleicht, weil die das mit der Erpressung gerade etwas ruchloser machen als die anderen. Nein, ich glaube, genau diesen Zungenschlag, diesen Charakter darf es nicht haben. Aber eine robuste Interessenvertretung, die finde ich doch schon legitim. Also wir müssen jetzt auch nicht sagen, unser einziges Ziel ist die altruistische Weltbeglückung, sondern wir können sagen, das sind unsere Interessen. Und wer glaubt, seinerseits seine Interessen besser bedienen zu können, indem er sich dieser Allianz anschließt, der tut das. Und wer das nicht tut, der zahlt dann eben weiter Zölle. Wir dürfen ja auch nicht so tun, als hätten wir heute eine Welt, in der es diese Zölle nicht gibt und die würden wir jetzt als ganz neue Idee plötzlich aufbringen. Im Gegenteil, ich glaube, das, was jetzt gerade passiert, die amerikanischen Zölle gegen chinesische Produkte, EU-Zölle gegen chinesische Produkte, das ist eine große Provokation. Das ist eine sehr aggressive Maßnahme und da ist ja auch schon die angekündigte Antwort, na dann gibt es vielleicht von unserer Seite auch mal eine Antwort, die dann eben eure Absatzmärkte in größte Schwierigkeiten bringt. So eskaliert es, so kommt es zum Handelskrieg. Ich glaube, das würden wir mit einer höheren Wahrscheinlichkeit vermeiden, wenn wir sagen, hier ist die Einladung, das sind unsere Kriterien, macht mit und ansonsten bleibt es halt bei den Zöllen, mit allerdings einem Vorteil. Die Zölle, die es dann weiter gibt, sind nicht Zölle, die Deutschland erhebt, die Amerika erhebt oder ein kleineres oder größeres Land, sondern das ist dann ein Regelwerk, das in der Tat eben 70% des Weltbruttosozialproduktes erhebt. Und das ist, das muss ich auch ganz klar sagen, ein Handeln aus einer Position der Stärke heraus. Wenn wir jetzt so weitermachen, werden es bald unter 50% sein, denn die Kurve ist steil sinkend. Und aus der Schwäche werden wir diese Position nie mehr vertreten können. Deswegen glaube ich schon, es ist höchste Zeit. Und Roger, ganz einfach, jetzt kann man sagen, ja, die Idee ist ein bisschen gewagt und so weiter. Aber ich glaube, noch viel riskanter Oder noch viel naiver wäre es, einfach so weiterzumachen. Es sei denn, mir würde jemand noch mal überzeugend erklären, warum es das gut getan hat. Ich glaube, das hat es nicht. Wenn wir mit der amerikanischen Bevölkerungsmehrheit sprechen, dann sieht sie das, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten passiert ist, als etwas, das überwiegend zu ihrem Nachteil erfolgt ist.
Ist dieses Projekt auf eine ganz rabiate Form nicht eigentlich realisiert worden in den letzten 2 Jahren? Man hat ja versucht, Russland jetzt nicht mit kollegialen Methoden, sondern mit einem faktischen Wirtschaftsboykott in die Knie zu zwingen. Man hat sehr harte Wirtschaftsmaßnahmen hier ergriffen, in der Hoffnung, das sehe ich auch in der Schweizer Politik, dass es gelingen würde, Russland eigentlich da sozusagen zum Einlenken zu zwingen. Und das ist ja nicht gelungen. Was macht dich so sicher, dass ein etwas sanfterer Approach, sagen wir mal, hier Erfolg haben könnte?
Russland ist für mich in ganz anderer Weise ein wunderbares Studienobjekt im Zusammenhang mit diesem Thema. Nämlich nicht, was die letzten 2 Jahre betrifft, was die Radikalität, aber zum Teil auch Verzweifeltheit unserer Maßnahmen gegenüber Russland betrifft, die ja dann noch nicht mal gegriffen haben. Also wenn man ganz genau guckt, dann sind ja teilweise sogar noch Handelsbeziehungen mit Russland intensiviert worden und eben Boykotte umgangen worden und Sanktionen. Nein, man muss, glaube ich, schon ein bisschen weiter zurückgucken. Das ist das warnende Beispiel, warum wir es jetzt insbesondere mit China anders machen müssen. Als Angela Merkel Kanzlerin in Deutschland wurde, hat Deutschland 33% Gas aus Russland bezogen. Helmut Kohl, Helmut Schmidt haben immer gesagt, nie mehr als 30%, sonst entsteht Abhängigkeit. Als Angela Merkel das Kanzleramt verlassen hat, waren es 65%. Im Wesentlichen getrieben durch den verantwortungslosen Ausstieg aus der Atomenergie haben wir unnötigerweise die Abhängigkeit von russischer Energie erzeugt. 65% heißt totale Abhängigkeit. Die EU hat jeden Tag mehr als 1 Milliarde an Russland überwiesen. Dann sollte auch noch Nord Stream 2 gebaut werden, die Abhängigkeit noch verstärkt werden. Das hat Putin in Stand versetzt, sowohl politisch, machtpolitisch, wegen Abhängigkeit, als auch schlichtweg finanziell durch diese unglaublichen Geldströme, die aus Europa nach Russland geflossen sind, das zu tun, was er getan hat, nämlich uns aufs Brutalste an der Nase rumzuführen und diesen Angriffskrieg zu starten. Ich bin fest überzeugt, ohne diese beiden Aspekte wäre das so nicht passiert, wäre das so nicht möglich gewesen. Und deswegen sehen wir hieran, es passiert dann eben was Schlimmes, in China vielleicht die Übernahme Taiwan. Dann sagen alle, ja, jetzt müssen wir aber agieren. Ich habe gerade von Lars Klingbeil in einem Podcast mit mir gehört, ja, wenn Taiwan annektiert wird, dann kann ich den deutschen Unternehmen nicht mehr helfen. Dann müssen wir jede Wirtschaftsbeziehung einfrieren. Das ist doch dann die Totalkatastrophe. Deswegen würde ich sagen, bevor es zu so etwas Unkontrollierbarem kommt, lieber rechtzeitig durch eine verantwortungsvolle, proaktive Politik der Interessenvertretung dafür sorgen, dass solche Akteure gar nicht erst in diesen Stand versetzt werden.
Und das Risiko deines Ansatzes, wie beurteilst du das, wenn jetzt eben die anderen das, was du als Einladung bezeichnest, eben nicht als Einladung empfinden, sondern eben doch als unfreundlichen Akt und sagen, nein, eigentlich ist mir diese sogenannte multipolare Welt, die ist mir eigentlich lieber, weil die Amerikaner sind ja auch nicht gerade zimperlich im Durchsetzen ihrer Handelsinteressen. Ja. Die Amerikaner, da können viele Länder ein Lied davon singen, bei allen Verdiensten, ist auch nicht immer für jedes Land die attraktivste Option. Also sozusagen der Versuch, hier einen Club zu schaffen, könnte der nicht auch am Schluss in der Selbstausgrenzung oder Selbstisolation des Westens enden?
Ja, nur wir haben ja jetzt im Moment auch einen Club. Dieser Club heißt WTO und dieser Club hat nachweislich in den letzten Jahrzehnten dazu geführt, Wandel durch Handel zugunsten der Autokratien zu betreiben. Also insofern könnte jetzt mal man sagen, wir stellen uns einfach ein bisschen selbstbewusster auf. Ich prognostiziere was ganz anderes. Ich glaube, wenn wir nach China fahren und betteln gehen, wieder Gummibärchen importieren zu dürfen, erreichen wir nichts. Das nehmen die gar nicht ernst. Sie verlieren irgendwann den Respekt. Noch haben sie ein bisschen Respekt, aber nicht mehr sehr viel. Wenn wir China und anderen Akteuren, die sehr erfolgreich sind, freundlich, aber selbstbewusst und interessengeleitet begegnen, glaube ich, ist der Respekt viel größer und die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation viel geringer. Es sind im Übrigen dann auch die Verhältnisse so, dass sich jede Macht und selbst eine absolute Supermacht, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, China, wirklich überlegen müssen, ob sie sich eine totale Konfrontation handelspolitisch überhaupt leisten können. Und insofern glaube ich, dass es einfach der Weg ist, bei dem eine Eskalation, eine vielleicht auch gewaltsame Eskalation unwahrscheinlicher wird. Ich mache es noch ein bisschen konkreter. Wenn China beobachtet, dass Putin in der Ukraine erreicht, was er erreichen will, dass Hamas und Iran und ihre Hintermänner in Israel das erreichen, was sie erreichen wollen, sagen sie, prima, jetzt machen wir Taiwan. Amerika ist sowieso geschwächt, Europa ohnehin schon ein bisschen auf einem anderen Trip. Mhm. Jetzt machen wir es. Wenn sie merken, dass das nicht gut geht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie es machen, geringer. Und genauso ist es in der Handelspolitik auch. Interessensvertretung. Wir sind Deterrence, das ist es, was auch hier noch eine gewisse Rolle spielt.
Man muss ja hinzufügen, die Zuschauer haben jetzt vielleicht den Eindruck, dass dieses Buch vor allem um Wohlstand, um Marktanteil und so weiter geht. Aber eigentlich ist das Argument ja noch viel tiefer gehend. Du sagst im Grunde, es geht darum, die Demokratie zu retten. Stimmt. Also wenn wir uns da nicht wehren, da geht es jetzt nicht einfach nur darum, ob wir ein bisschen mehr Geld auf dem Konto haben.
Handelspolitik ist nur ein Instrument. Genau,
also die Handelspolitik ist sozusagen eine Art Instrument der Selbstbehauptung eines sonst aus deiner Sicht unwiderruflichen, eigentlich Niedergangs der Demokratie.
Ich glaube, das die
Demokratie. Also du siehst das in dieser apokalyptischen Zuspitzung am Ende, also Demokratie, ja oder nein, wir sind hier auf dem absteigenden Ast.
Also mit ja oder nein erinnert mich immer an Socialismo y muerte, also insofern da bin ich ein bisschen, Sozialismus oder Tod, bin ich ein bisschen vorsichtig. Aber ich meine Sorge um die Demokratie ist schon sehr ernst und ausgeprägt und das hat viele Ursachen. Und da muss man jetzt auch sagen, das liegt nicht nur an den Autokratien, die ja im Vergleich zu den zentristischen Regierungen sehr erfolgreich sind und ihre Ziele sehr gut erreichen, sondern es liegt sehr auch an uns selbst. Das liegt an schwachem zentristischem Leadership und sehr vielen Fehlern, die die Demokratien selbst gemacht haben. Also das hat viele Ursachen und ich glaube allerdings, dass die Sorge um die Demokratie, das ist jetzt nicht eine persönliche Obsession, sondern ich glaube, die kann man schon auch auf sehr empirischen Beobachtungen und Fakten basieren.
Aber was wäre da vielleicht, wenn ich da gerade einhaken darf, was ist da für dich eigentlich das alarmierendste Faktum, wo du siehst, jetzt in diesem Kontext, jetzt auch dieser Handelsbeziehungen, wo siehst du die Demokratie ganz konkret gefährdet oder was ist das Szenario, vor dem du dich
fühlst? Also wenn wir bei Wirtschaftspolitik bleiben, wenn ich mir die Wachstumsentwicklungen angucke. Ja. Das Wachstum der letzten Jahre ist im Wesentlichen aus nicht demokratischen Ländern gekommen und die demokratischen Länder sind durch die Bank deutlich weniger gewachsen. Mhm. Wenn ich mir angucke, wie stabil Regierungen agieren, dann muss man sagen, ist das in Demokratien kein besonders leuchtendes Beispiel. Wenn ich mir die Polarisierung, die also ungesunde Polarisierung, ich finde ja eine gewisse Polarisierung für die Demokratie sehr hilfreich, aber ungesunde Tendenzen angucke, dann habe ich nicht das Gefühl, dass sich jüngere Bevölkerungskohorten heute besonders für ihre politischen Führungskräfte interessieren oder für politische Prozesse und Institutionen interessieren. Also es gibt schon eine Reihe von besorgniserregenden Maßnahmen. Und nochmal, ich komme wieder zu den Eingangszahlen zurück. Das wird ja auch von Unabhängigen, ob das Bloomberg ist, ob das der Economist ist, ob das Freedom House ist und andere, die ja immer wieder diese Analysen machen. Und dabei stellt sich eben doch heraus, dass immer mehr Unfreiheit auf dem Vormarsch ist. Die Freiheit ist auf dem Rückgang.
Jetzt könnte man natürlich argumentieren, den Deutschen oder den Schweizern oder den Franzosen kann nicht primär Xi Jinping, Putin oder sonst jemand gefährlich werden. Eigentlich kann uns ja nur den Franzosen, können nur die Franzosen gefährlich werden, den Deutschen nur die Deutschen und den Schweizern nur die Schweizer. Wenn wir nämlich unsere Demokratie aufgeben, also ist die Rettung der Demokratie, das ist für mich ein ganz interessanter Punkt, ist die Rettung der Demokratie, also wenn es dort harzt, und ich glaube auch, dass es harzt, aber ist das nicht primär eigentlich die Aufgabe der eigenen Bürger, der Parteien, auch der Verlage? Und ist es da nicht sozusagen ein etwas bequemes, sozusagen Blaming? Man sagt dann einfach, die Russen, die Chinesen sind irgendwie schuld, sie machen Druck.
Nein. Es ist doch so, man soll immer zuerst vor der eigenen Tür kehren, da hast du völlig recht. Und wir könnten abendfüllend und einen noch viel längeren Podcast in großer, auch wahrscheinlich sehr unterhaltsamer Selbstkritik verbringen. Und das müssen wir auch machen. Aber wir beide sind doch auch, glaube ich, Marktwirtschaftler genug, um anzuerkennen, dass für die Zukunft eines Systems auch der Wohlstand seiner Bürger und das Wachstum wichtige Kriterien sind. Und deswegen habe ich mir bei meiner Sorge um die Demokratie, als jemand, der ja auch in der Wirtschaft arbeitet und viel beobachtet hat und übrigens auch einiges erlebt hat in nicht demokratischen Märkten, habe ich mir eben doch mal zuallererst einen materiellen Aspekt, einen wirtschaftlichen Aspekt vorgeknöpft, um zu sagen, wenn wir unsere Systeme wenn wir unsere offene Gesellschaft erfolgreich in die Zukunft führen wollen, dann müssen wir auch das Wohlstands- und Wachstumsversprechen einhalten. Und das halten wir nicht ein. Auch da wieder aus vielen Gründen, vielleicht eigene Faulheit und Bequemlichkeit, aber doch auch mangelndes Selbstbewusstsein im Umgang mit Akteuren, die unsere Regeln nicht akzeptieren. Das ist doch wie bei einem Fußballspiel. Wenn wir ein Finale bei einer Fußballweltmeisterschaft haben und die eine Mannschaft spielt nach den Regeln der FIFA und die andere sagt, ja, bei uns kann man aber auch mit der Hand und da kann man auch mal treten und im Übrigen, wir zählen die Tore doppelt, dann ist doch klar, welche Mannschaft gewinnt. Und ich glaube, in der Situation sind wir gerade. Wir haben in einer fast würdelosen Selbstvergessenheit irgendwie übersehen, dass die Wirtschafts- und Handelspolitik, die wir in den letzten Jahrzehnten betrieben haben, vor allen Dingen zum Wohle anderer ist. Und das, finde ich, muss man nicht fortsetzen.
Und was sagst du einem Politiker, zum Beispiel einem deutschen Minister, einem Wirtschaftsminister oder Finanzminister, der zu dir kommt und sagt, also Herr Döpfner, ich danke Ihnen für dieses brillante Buch. Es zeigt mir nämlich, dass wir in Deutschland sehr wenig Fehler gemacht haben, was die Wirtschaftsentwicklung angeht. Die Russen und die Chinesen sind schuld. Also sozusagen eine Art Persil, eine Absolution.
Ja, ich würde ihm sagen, da haben Sie mich gründlich falsch verstanden.
Letzter Punkt, du hast das auch noch angesprochen. Das ist ja letztlich, und das ist das Faszinierende an diesem Buch, da stecken natürlich auch ganz große philosophische Grundfragen drin. Und du hast einige dieser Gralshüter schon angesprochen. Da ist ein Adam Smith ist natürlich drin, ein David Hume. Das sind so die Leuchtgestalten der schottischen Aufklärung. Und diese schottischen Aufklärung waren ja noch der Überzeugung, dass der Freihandel für sich, und zwar gerade auch bei unterschiedlichsten Systemen, sozusagen eine zivilisatorische Kraft sui generis darstellt. Jetzt würdest du natürlich argumentieren, ja, wir haben es gesehen in den letzten Jahren, schaut mal, was in Russland passiert ist, schaut mal, was in China passiert ist. Da könnte man aber dagegen halten und sagen, ja gut, schauen wir mal, was in den letzten 70 Jahren in Russland und in China passiert ist oder in den letzten 60 Jahren. Und hier schlägt vielleicht jetzt etwas die Ungeduld des Konzernchefs durch, der sich gewohnt ist, schnellere Entscheidungen und schnellere Resultate zu sehen. Aber ist dieser Freihandel, die Marktwirtschaft, nicht per se eine subversive Kraft? Das heißt, je mehr wir auch solche autokratischen Staaten marktwirtschaftlich einbinden, desto mehr schaffen wir dort eine Mittelklasse, schaffen wir Leute wie einen Jack Ma, den du kennst, die dann eben auch kritisch werden, die werden dann vielleicht an die Seite gedrückt, aber das kann sich ein solches Regime auf Dauer auch nicht leisten. Und weder Russland noch China sind heute zu vergleichen mit den Ländern unter Mao oder unter Stalin. Also es gibt doch hier doch einen Wandel durch Annäherung, einen Wandel durch Handel. Völlig falsch war das nicht.
Wir können das Gespräch in geradezu ungewöhnlicher Harmonie beenden, weil du einen sehr validen Punkt angesprochen hast. Und ich kann das ganz konkret so beantworten, dass dieses Modell über Jahrhunderte sehr viel Positives bewirkt hat und gerade auch in den Jahrzehnten 60er, 70er, 80er Jahre, ja auch noch 90er Jahre, vielleicht sogar noch Anfang des nächsten Jahrtausends, sehr viel Positives bewirkt hat. Deswegen war ich zum Beispiel auch immer ein großer Unterstützer der Kissinger-Idee, Russland und China an den Tisch und eben auch an den Tisch einer Handelspolitik zum gemeinsamen Wohl zu bringen. Deswegen war auch unter Deng Xiaoping noch die Öffnung Chinas in ganz anderer Weise glaubwürdig und zu beobachten. Ich fürchte nur, dass bestimmte Exzesse, vielleicht bestimmte Naivität auf unserer Seite dazu geführt haben, dass das in den letzten 20 Jahren eindeutig in die falsche Richtung gekippt ist, was übrigens auch ein Henry Kissinger ganz zum Schluss in Nuancen immer mehr und mehr gesehen und beobachtet hat. Und dass zum Beispiel ein China unter Xi halt eben dieses Öffnungsversprechen überhaupt nicht mehr eingelöst hat, sondern das Land mit den Mitteln, die diese Handelspolitik für China erbracht haben, immer autokratischer, autoritärer und homogener und im Grunde auch isolierter gemacht hat. Und das ist, glaube ich, jetzt etwas, was wir einfach erkennen müssen. Es war mal eine gute Idee, die hat auch lange funktioniert, die ist auch als Grundidee immer noch richtig. Deswegen bleibe ich ja ein großer Fan von Montesquieu und vor allen Dingen von Adam Smith. Aber wir haben sie einfach in der letzten Zeit nicht mehr so umgesetzt, wie sie mal gemeint war. Und das muss man jetzt korrigieren. Deswegen sage ich, ich will ja Freihandel nicht abschaffen, ich will ihn ja retten. Darum geht's ja.
Und was ist der Lichtblick am Ende dieses Tunnels, den du da durchmessen
musst?
Manchmal
ist es so, es muss noch ein bisschen schlimmer werden, bis es besser wird. Ich bin im Moment wirklich auf geradezu makabere Weise optimistisch, weil ich glaube, dass das, was wir alle erleben, das ist so schrecklich. Das kann das Ende der Demokratie bedeuten. Das kann einen Weltkrieg auslösen, es kann alles ganz furchtbar werden. Es kann aber, und das hoffe ich und glaube ich auch immer mehr, sowas wie ein gesunder Weckruf werden, dass man jetzt erkennt, okay, es ist nicht umsonst, wir müssen da schon ein bisschen was für tun. Wir müssen mal unsere eigenen Hausaufgaben machen, ein bisschen klarer sagen, was wir wollen, auch ein bisschen fleißiger werden, wieder ein bisschen härter arbeiten. Aber wir müssen auch in unseren Handelsbeziehungen wieder etwas mehr auf unsere eigenen Interessen achten. Und das können wir nicht alleine, das können wir nur im Verbund, das können wir nur transatlantisch und das können wir nur in einer starken Ost-West- und Süd-Nord-Achse. Und dann schauen wir mal, was passiert. Also ich glaube, die ganze Sache kann auch noch einen sehr guten Ausgang nehmen. Deswegen habe ich diesen Diskussionsbeitrag jetzt mal machen wollen und freue mich über jede lebendige Debatte und über jeden Widerspruch.
Ganz herzlichen Dank, lieber Matthias. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier noch einmal das Buch «Der Freiheitshandel – Warum Geschäfte mit Diktatoren unsere Demokratie gefährden?» Matthias Döpfner. Einen allerletzten Punkt habe ich noch. Warum hast du das Buch zuerst in den Vereinigten Staaten von Amerika
veröffentlicht? Ja, weil es vor allen Dingen ja eigentlich der Ruf eines Europäers nach Amerika ist, bitte vergesst uns nicht. Und natürlich auch ein Ruf nach Europa, glaubt nicht, dass ihr es ohne Amerika könnt. Deswegen fand ich das spannender. Aber jetzt erscheint es auch in Deutschland, ist auch schön.
Okay, besten Dank und weiterhin viel Zuversicht in diesen finsteren Zeiten.
Danke dir.